Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.
Jung und alt unter einem Dach. Wünsche, Wirklichkeiten, Widerstände.
Hallo zusammen und herzlich willkommen. Ich bin Tom Voss und ich freue mich, dass ihr wieder zuhört. Thema dieser Folge: Freud und Leid zwischen Alt und Jung, Konflikte in Wohnprojekten. Ich spreche diesmal mit Angelika Topp. Hallo Angelika.
Hallo Tom.
Du bist Beraterin, Coach und Supervisorin, aber alles systemisch. Du hilfst Wohnprojekten, wenn es knirscht, richtig?
Ist richtig.
Ich bin gespannt. Wir melden uns hier aus deiner Wohnung in Hamburg. Wir sind in St. Georg, ein lebendiger, ein multikultureller Stadtteil, direkt östlich des Hauptbahnhofs. Du wohnst hier in einem Wohnprojekt. Erzähl mal.
Ja, ich wohne hier jetzt seit, muss ich mal rechnen, seit 1998.
Ja.
Das heißt, seit der Gründung
knappe dieses... Knappe 30 Jahre.
Genau, seit der Gründung dieses Projektes. Demnächst werden es 30 Jahre. Wunderbar. Wir haben erstaunlicherweise im Gegensatz zu vielen anderen Projekten relativ wenig Fluktuation. Das heißt, wir sind immer noch in der Originalbesetzung. 2, 3, 4 Leute sind gegangen. Und ich habe selber in einer WG gewohnt, die sich getrennt hat. Immer mal wieder mit anderen Mitbewohnerinnen. Wir haben hier unsere Kinder großgezogen und ich wohne nach wie vor gerne hier, sowohl im Stadtteil als auch in der
Okay, Welt. Du weißt also, wie sich das anfühlt, wie das ist, wenn es mal hoch hergeht. Das ist ja schon eine sehr gute Voraussetzung. Ne? Wir sprechen über ein Thema, das eigentlich in allen Wohnprojekten irgendwann auftaucht, Konflikte. Und ich freue mich, Angelika, dass du heute dabei bist, uns ein bisschen an die Hand zu nehmen, uns zu erzählen. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Angelika, wenn du an dieses Thema denkst, Konflikte in Wohnprojekten, was ist das Erste, was dir in den Sinn kommt?
Lernen, mit Unterschieden umzugehen. Mhm. Das ist das Erste. So, und ansonsten würde ich tatsächlich sagen, alles, was in normalen Mietshäusern, was auch in Eigentümergemeinschaften auftaucht, taucht auch in Wohnprojekten auf. Also, und wenn es der banale Streit um den Treppenhausputz ist oder sind die Fahrräder richtig geparkt, dann kann es auch zu Themen kommen, wie in allen anderen Mietergemeinschaften auch, wie ist die Nebenkostenabrechnung richtig.
Was ist eigentlich dann deine Rolle, wenn du also in Wohnprojekte gehst und denen hilfst, mit Konflikten umzugehen? Und vor allen Dingen auch, wie hast du das gelernt, mit diesen Leuten umzugehen und Probleme anzupacken?
Okay, komme ich zum Ersten. Meine Rolle ist meistens Supervision, manchmal Mediatorin im wirklichen Konfliktfall, aber auch Moderation, dass jemand von außen kommt und das moderieren kann, ohne unmittelbar selbst betroffen zu sein. Das zur Rolle. Wie habe ich das gelernt? Ja, also ich bin erstens ja Psychologin, das heißt, eigentlich ist es mein Job, auch Beweggründe verstehen zu wollen. Dann habe ich eine systemische Zusatzausbildung als Beraterin, dann als Coach und Supervisorin gemacht. Da arbeite ich auch fest dran. So. Mhm. Und in Wohnprojekten auf Anfrage. Ne? Mhm. Konfliktmoderation oder Moderation.
Mhm. Dieses Psychologiestudium, war das deine erste Ausbildung oder hast du erst noch einen anderen Schritt gemacht?
Ich habe noch eine andere vorweggesetzt.
Ah, das interessiert mich.
Ich bin Krankenschwester von Erstberuf. Habe dann in diversen Bereichen gearbeitet, chirurgisch, in der Ambulanz, aber auch intensiv und habe dann irgendwann beschlossen, auch in der Psychiatrie, und habe von da aus beschlossen, statt einer Weiterbildung das Studium zu machen.
Wohnprojekte, was ist das? Ich würde sagen, das sind doch Umfelder, wo die Leute, die Mitglieder versuchen, sich zu Hause zu fühlen und unbeschwert wohnen wollen. Es kann sein, dass das unbeschwerte und schöne Wohnen und sich zu Hause fühlen, aber durch einen Konfliktfall auch zur Hölle auf Erden wird. Wie würdest du das jemandem erklären, der noch nie in einem Wohnprojekt gelebt hat, diese Ambivalenz?
Ja, diese Ambivalenz, Wohlfühlen und Hölle auf Erden möglicherweise. Du hast ja 2 extreme Pole genannt. Wohnprojekte, Menschen, die in Wohnprojekte ziehen, sind normalerweise oder häufig, würde ich sagen, soziale Wesen, die gerne in sozialen Kontexten wohnen, leben und arbeiten. So, und Wohnprojekte haben vielleicht eine Schwierigkeit, nämlich, dass die Menschen häufig hohe Erwartungen haben und manchmal etwas suchen, was heute gesellschaftlich ja eigentlich an den Rand gedrängt ist, sowas wie ein Großfamilienersatz oder was gesellschaftlich auch selten vorkommt, gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsformen und Ähnliches. Und das ist so ein bisschen auch ein Relikt aus, ich würde sagen, den frühen 80ern. viele von uns hatten irgendwie ursprünglich mit der Häuserbewegung zu tun. Da ging es um Hausbesetzung, Genossenschaftsgründung und erste Schritte sozusagen in gemeinschaftliches Leben, Arbeiten unter dem Aspekt Erhalt von Wohnraum gegen
bezahlbaren
Wohnraum erhalten, genau. Na, und das ist eigentlich der Ursprung der Wohnprojektebewegung. Mhm. So, und deswegen ist die Erwartungshaltung relativ hoch an Wohnprojekten.
Es gibt ja dann noch ganz persönliche Erwartungen, die man mit reinnimmt. Ich sage mal ein Beispiel. Da zieht eine alleinstehende Frau frisch in der Rente in ein Wohnprojekt und freut sich auf die Kinder im Haus. Sie ist selbst ohne Kinder, sie will anderen Kindern vorlesen und sie freut sich auf Nähe. Mhm. Jetzt passiert Folgendes, die Kinder sagen nö, die haben keine Lust und die lehnen auch die Bemühungen der Frau ab. Was passiert da?
Ja, gute Frage, was passiert da? Das ist natürlich auch unterschiedlich. Ich würde das nicht über einen Kamm scheren wollen. Es kann sein, dass, wenn du sagst, ältere, alleinlebende, weibliche Person zieht in ein Wohnprojekt. So, da könnte dieses Thema Wunsch nach Einbettung in großfamiliale Strukturen, durchaus ein Motiv sein. Wenn sich das nicht erfüllt, also die Kinder sagen, so hast du es ja schön geschildert, Bock auf Vorlesen, haben sie einfach keine Lust zu. Dann kollidieren sozusagen Rollenerwartungen, nämlich die sind eingebettet in ihre mutmaßliche Kleinfamilie, die Kinder. So, und diese alleinstehende ältere Dame hat sich möglicherweise sowas wie ein Leihoma-Modell oder Ähnliches überlegt, Oma auf Zeit. Das hat natürlich schnell damit zu tun, mit Gefühlen, die nicht erst durch das Wohnen im Wohnprojekt entstehen, sondern die Menschen häufig schon in ihrer Vergangenheit mitbringen. Werde ich geliebt, so wie ich bin? Werde ich anerkannt, so wie ich bin? Bin ich richtig? Das kann im Einzelfall zu Gefühlen von Zurückweisung führen und natürlich zu massiven Enttäuschungen und Frustrationen führen, so, die sich dann auf anderem Wege ihren Raum bahnen.
Also du hast gleich so einen analytischen Blick, verstehst das, kannst das einordnen. Aber jetzt für die betroffene Person und die Gruppe, die da im Haus zusammen wohnt, könnte das ja ein ganz heftiges Problem werden, weil einer der zentralen Gründe, warum sie es gemacht hat, ich weiß nicht, ob sie es ausgesprochen hat, das ist ja ein fiktives Beispiel, vielleicht wird auch gar nicht drüber gesprochen und dann könnte das Problem ja noch verzwickter werden, oder?
Also ich würde erstmal denken, es wird nicht drüber gesprochen in den meisten Fällen. Mhm. Das ist was in Realität trifft. Also Konflikte werden meistens erst dann, oder ich werde erst dazu gerufen, wenn die hocheskaliert sind. Mhm. Ja, also in den meisten Fällen wird es nicht angesprochen und dann sind diese Erwartungen, diese mutmaßlichen Erwartungen von, ich möchte integriert sein, ich möchte hier eine Teilzeitoma sein, ich möchte eine Kleinfamilie begleiten dürfen und die werden nicht erfüllt. Und da macht sich Enttäuschung, Frustration breit. Auf welchem Wege die zutage tritt, ist eine ganz andere Geschichte. Okay. Das kann man dann nur angucken.
Angelika, könntest du an diesem Beispiel auch noch mal deutlich machen, was das Besondere an systemischer Moderation, an dieser systemischen Perspektive ist?
Das kann ich gerne machen. Also Systemiker gehen ja davon aus, dass jedes Verhalten mindestens unter drei Perspektiven angeguckt werden muss. Nämlich einmal, wie geht's den Einzelnen, wie geht's der Gruppe und was hat das Ganze eigentlich mit dem Rahmen zu tun? Also wir sprechen hier ja von besonderen Wohnformen, in den meisten Fällen genossenschaftliche Wohnformen. Dann stehen diese Projekte jetzt nicht mehr so stark, weil sich das durchgesetzt hat, aber in der Gründungsphase häufig auch unter so einem Legitimierungsdruck. Sowohl was die Nachbarschaft angeht, was das Gelingen der Umsetzung angeht. Also die stehen unter Beobachtung. Mhm. So. Und weil es ist eben nach wie vor kein gängiges Modell. Deswegen, es ist eine Menge Druck im Kessel und vor dem Hintergrund macht es absolut Sinn, sich anzugucken, was sind denn eigentlich die Rahmenbedingungen, die für gutes Gelingen sorgen können.
Mhm. Und wenn du jetzt in so eine Rolle gehst, sagen wir, du wärst mit so einem Problem konfrontiert, dann würdest du vielleicht der Frau helfen, mit dieser Kränkung oder mit dieser Erfahrung umzugehen. Aber das sagt ja auch viel über die Gruppe dann aus. Und die würde sich dann auch beteiligen und die würden dann vielleicht überlegen, hey, wie lernen wir stärker unsere Gefühle zu zeigen oder zu unseren Gefühlen zu stehen, so in der Art?
In der Art. Also ich würde mich natürlich nicht explizit nur mit dieser Frau beschäftigen, selbstverständlich nicht. Mhm. Also es ist ja auch ein konstruierter Konflikt. So, und es ist nur eine Mutmaßung, was dem zugrunde liegen könnte. Ja. Ich würde tatsächlich darauf hinarbeiten, dass Gefühle erklärbar werden. Mhm. Ne? Das Gefühle, also die Haltung ist natürlich auch eine im Sinne von, die Gefühle, die wir in unserer Vergangenheit, sei das Schule, sei das Elternhaus, sei das was auch immer, Gefühle von Kränkung, nicht gesehen werden, nicht gehört werden, Gefühle von nicht richtig zu sein, die können verschüttet sein und sich aktualisieren, sagt man. Mhm. Das heißt nämlich genau an so einer Stelle, ich werde hier nicht gebraucht als diejenige, die sich das vorgestellt hat. Oder ich werde hier sanktioniert möglicherweise in meinem Verhalten. So, dann geht es nicht um die Einzelperson, sondern geht es um die Gruppe. Das hast du richtig gesehen. Dann geht es gar nicht darum, das einzelne Verhalten anzugucken, sondern es geht darum, die Gruppe und das, wie gehen wir hier eigentlich miteinander um anzugucken. Mhm. Ja, und die daraus entstehenden Dynamiken. Und was möchten wir denn in Zukunft?
Ja, vielen Dank. Das hilft schon mal auch, deinen Ansatz zu verstehen und auch die fiktive Frau, über die wir gerade gesprochen haben, soweit erst nochmal im ersten Schritt, um dich kennenzulernen. Wir sind also hier bei Wohnprojekte im Gespräch, diesmal mit Angelika Topp zum Thema Freud und Leid zwischen Alt und Jung, Konflikte in Wohnprojekten. Und ich bin Tom Voss. Wir kommen jetzt zu einem Punkt, Angelika, da geht es um typische Konflikte, um Muster, aber auch um Rollen. Was ist eigentlich das Besondere an Konflikten in Wohnprojekten? Auch, dass wir uns darüber unterhalten. Das ist übrigens die zweite Sendung, die ich zu Konflikten in Wohnprojekten mache. Und ich habe so viel Reaktionen und auch Zuspruch zu dem Thema. Deshalb, das ist ja irgendwie offenbar besonders brisant. Wie kommt das?
Gute Frage, wie kommt das, dass das brisant ist? Also, das ist das, was ich eingangs gesagt habe. Was kann man Menschen, die in Wohnprojekte ziehen, oder wie kann man Menschen Wohnprojekte nahebringen und die Besonderheiten? Und ich glaube, das Besondere sind die unterschiedlichen Bedürfnisse und Erfordernisse, auch in unterschiedlichen Lebensphasen. Also speziell, wenn man jetzt zum Beispiel auf Wohnprojekte mit einer Altersdurchmischung guckt. Dann ist dieses fiktive Beispiel, was du eingeführt hast, der älteren Dame mit dem Wunsch nach Kinderbetreuung, möglicherweise auch ein Symptom für unterschiedliche Lebensphasen und unterschiedliche Bedürfnisse. Und genau das würde man sich angucken, nämlich tatsächlich zu fragen, so okay, wer steckt denn jetzt gerade wo?
Aber das Besondere an den Konflikten, ich sage das mal so ganz platt, in Wohnprojekten ist ja, dass die so dermaßen eskalieren können. Das schraubt sich dann hoch über die einzelnen Konfliktpartner, die Wohngruppe, das Haus, die Freunde und die Nachbarschaft, die Verwandten. Da geht ja richtig die Post ab. Und wie kommt das?
Da muss ich doch leider einen Zahn ziehen. Die eskalieren nicht weiter als in anderen Zusammenhängen.
Das ist auch so schlimm, heftig.
Nein, also das ist wirklich ein Vorurteil. In Wohnprojekten eskalieren Konflikte besonders hoch. Weil wenn man sich mal anguckt, in anderen Kontexten, ob das Mietshäuser sind oder Eigentumswohnungen, das geht bis an die Gerichte. Da kann dir jeder Richter jede Menge drüber erzählen. Also ich finde, Wohnprojekte tendieren nicht dazu, besonders zu eskalieren, nicht mehr als andere. Und da würde ich hingehen und sagen, das ist normal menschlich. Wenn Konflikte nicht rechtzeitig bearbeitet werden, haben die eine gewisse Eskalationstendenz. Das gilt für welche Wohnform auch immer, das gilt für Teams, das gilt für Familien, sogar für Paare. Also ich würde nicht das Wohnprojekt als Besondere.
Vielleicht ist das auch so, dass über Konflikte in Wohnprojekten besonders viel geredet wird.
Das ist so, das stimmt. Ne? Das ist richtig.
Ich sage nochmal ein anderes Beispiel, auch mit Blick auf die Probleme in Wohngruppen, Wohnhäusern, wo es mehrere Generationen gibt. Du hattest das angesprochen. Also ich stelle mir vor, da wohnt ein frisch verliebtes Studentenehepaar direkt unter einer Familie mit zwei Kindern. Die Erwachsenen verkrachen sich wegen des Kinderkrachs, also doppelter Krach. Wie lösen?
Wie lösen? Ins Gespräch bringen. So, und jetzt kommt der methodische Teil zu sagen, es geht darum, eine Perspektive zu wechseln. Es geht immer um den Perspektivwechsel. So, und das bedeutet, dass die Konfliktparteien, Partner sage ich da, Partnerinnen, in die Lage versetzt werden müssen, auch ihre Gefühle, ihren Ärger, ihre Wut über die jeweils anderen Ausdruck zu verleihen. Mhm. Und das bedeutet häufig schon, diesen Perspektivwechsel zu haben. So, und da sich das, deswegen bin ich eine große Freundin der Offenlegung von Gefühlen, nichts geht ohne Gefühle, häufig sind das Gefühle wie Ärger, Wut, Zorn und warum können die denn nicht und. Da zu sagen, so okay, was ist das denn, das an der Stelle nicht lösen zu können? Häufig kommt sowas, wir stehen dem hilflos gegenüber oder ohnmächtig gegenüber. So, und diese Erkenntnis zu kombinieren bei den Beteiligten, dass Wut, Ohnmacht und Zorn nichts anderes sind als die andere Seite der Medaille von Hilflosigkeit und Ohnmacht. So, und wenn der Schritt gelingt, dass die Menschen in der Lage sind, die dahinterliegenden Gefühle ausdrücken zu können, sind sie häufig auch in der Lage, ein anderes Verständnis zu entwickeln. Gelingt nicht immer, je nach Eskalationsstufe. Also es gibt auch Fälle, muss ich dazu sagen, wenn Konflikte so, weil du das Beispiel mit dem Paar und den Kindern gebracht hast und dem anderen jungverliebten Paar, das ist ein sehr realistisches Beispiel, hatte ich auch mal genau diesen Fall tatsächlich. Das war aber bereits so hoch eskaliert, dass der andere nur noch, dass die andere Fraktion sozusagen nur noch als Feind, da ging es um Vernichtung tatsächlich, ganz heftig. Also das war schon nicht mehr lösbar, weil die nicht mehr in der Lage waren, sich zuzuhören. Dann muss man auch als Moderatorin so etwas beenden.
Aber das greift auch schon vor, worauf man so achten sollte, dass man nicht zu lange wartet und möglichst früh, wenn sich das abzeichnet. Genau. Aber ich glaube, da kommen wir nachher nochmal drauf, den Zeitpunkt zu erwischen. Ne?
Gerne.
Aber du hast auch angedeutet, was bei dir für Konfliktanlässe schon mal so auflaufen. Was sind eigentlich so die häufigsten Konfliktanlässe in deiner Praxis?
In der Praxis von Wohnprojekten. Ne?
Ja.
Die häufigsten Konfliktanlässe sind eigentlich, drehen sich um das Thema Gleichverteilung der Arbeit in der Selbstverwaltung. Das sind die häufigsten Anlässe.
Die Drückeberger und die Fleißigen gehen aufeinander los.
Genau, und projektübergreifend, das ist egal, ob es altersdurchmischte Projekte sind oder alle im gleichen Alter. Es gibt immer wieder Streitigkeiten darüber, wer macht wie viel, wer beteiligt sich wie viel. Gibt es Menschen, die sich wenig bis gar nicht beteiligen? Das führt häufig dann auch tatsächlich zu Ausgrenzung im Sinne von, sie grenzen sich selber aus oder werden ausgeschlossen tatsächlich. Dann ist eigentlich schon eine Eskalationsstufe erreicht, wo in meinen Augen Mediation erforderlich ist. Das heißt, da kommen wir dann tatsächlich auf die Praxis, wenn Menschen tendieren, sich zurückzuziehen oder Menschen das Gefühl entwickeln, ausgeschlossen zu werden. Ja?
Ich werde nicht gebraucht.
Ich werde nicht gebraucht, meine Meinung spielt hier keine Rolle, ich bin nicht wichtig für das Ganze, ich bin nicht Teil desselben. Spätestens dann sollten Menschen in Projekten wach werden und sich möglicherweise Hilfe von außen holen.
Das ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach, aus deiner Sicht dann in so eine Situation reinzukommen und das zu verstehen, weil es gibt ja auch so alte, weise Männer, Frauen, die in Wohnprojekten wohnen, die sagen, ach, mach dir keinen Kopf, ein Drittel ist fleißig, ein Drittel in der Mitte und das andere Drittel macht sowieso nichts. Wo ist das Problem?
Das könnte man so sagen, ja. Ne? Also ich würde diesen Gedanken unterstützen, den du da gerade formuliert hast. Und das ist das, was ich eingangs meinte, den Umgang mit Unterschieden. So, die Anerkennung, die alten, weisen Männer und Frauen, die du gerade, um das nochmal zu zitieren, sehr hübsches Beispiel, die darf man zitieren, diese alten, weisen Männer und Frauen, vor dem Hintergrund. Menschen sind unterschiedlich und das, was sie als Engagement bezeichnen oder weniger Engagement, ist auch unterschiedlich. Das heißt, es geht im Wesentlichen darum, diese Unterschiede anzuerkennen und damit leben zu lernen. Also das ist etwas, was ich Projekten auch immer wieder sage. Das Wesentliche ist, den Umgang mit Unterschieden zu erlernen.
Ich sag mal ein anderes Beispiel. Nehmen wir mal an, da gibt es ein Wohnprojekt mit alten Gründungsmitgliedern, die inzwischen zu große Wohnungen haben. Kinder sind aus dem Haus. Im gleichen Wohnprojekt gibt es junge Familien, die haben inzwischen zu kleine Wohnungen. Jetzt geht die Post ab. Warum? Weil aus einer begrenzten Rücklage wollen die investieren. Die Gruppe der Alten sagt, Aufzug, wir kommen nicht mehr die Treppe hoch. Die Gruppe der Jungen sagt, komm, lass mal die ganzen Wohnungen neu schneiden, damit wir hier alle mehr Platz haben. Wie gehst du davor?
Ja, also ich vertraue in die Lösungsfähigkeit der Gruppe. Tatsächlich. Und das ist, wäre auch ein Votum für die ganzen Genossinnen und Genossen in Zukunft, zu sagen, in die Lösungsfähigkeit der Gruppe vertrauen. Weil manches ist baulich tatsächlich auch, wir haben das am eigenen Beispiel gehabt, Thema hier umbauen wollen. Manches ist baulich gar nicht möglich. Na, also bei uns im Projekt gibt es sozusagen, gibt es sogenannte Schaltzimmer, die man der einen oder anderen Wohnung zuweisen kann. Das funktioniert, das heißt aber große Wohnungen, bei uns ist es so, ich kann das ja mal aus dem Nähkästchen erzählen, wir haben eine linke Haushälfte, das ist die Hälfte für die Wohnungen in WG-Zuschnitten gebaut worden und eine rechte Haushälfte als Familienwohnung. Und darüber hinaus gibt es so ein, zwei, drei Single-Wohnungen. So, und wir hatten damals gehofft, boah, das ist ja toll, die können wir ja alle variabel gestalten. Es stellte sich heraus, das geht gar nicht. So, und das ist bei vielen Häusern so, bei vielen Wohnprojekten in Hamburg jedenfalls. Dass ursprünglich gedacht wurde, wir haben variable Zuschnitte und das geht gar nicht. Aus brandschutztechnischen Gründen, aus baulichen, statischen Gründen, nicht statistisch, statischen Gründen, genau. Das ist das Erste, worauf erstmal geguckt werden muss, ehe sich die Menschen die Köpfe einhauen. Nämlich zu sagen, so, was ist denn hier überhaupt variabel tatsächlich? So, und das andere Beispiel, wenn man das mal zuspitzt, angenommen es wäre baulich realisierbar, dann kann man, es gibt Projekte, ich weiß das von den Berlinern, die tatsächlich in ihrer Satzung einen Tausch verankert haben. Zu sagen, wenn Familien, wenn Kinder aus dem Haus ziehen, wie das üblicherweise auch in Einfamilienhäusern der Fall ist, dann verkleinern wir uns ebenfalls und tauschen. Aber das ist dann satzungsgemäß verankert. Das heißt, du kriegst rein formal rechtlich und dann in der Umsetzung auch nicht Leute aus großen Wohnungen hinaus.
Vor allem, wenn es Eigentum Problem ist. Ne?
Eigentum sowieso, aber auch in der Genossenschaft ist es ein Problem, weil du sagen kannst, so, es gibt Bedarfe, bitte bewegt euch doch und tauscht, aber du kannst niemanden aus der Wohnung
setzen. Im konstruierten Fall mit den Alten, mit dem Aufzugswünschen und so, könnte es also auch durchaus sein, dass die Unterschiede, von denen du eingangs sprachst, wie wichtig das ist, Unterschiede zu akzeptieren, wahrzunehmen und zu akzeptieren, dann auch mal zu groß sind. Das ist nicht mehr zusammenpasst, auch weil die Kinder ja nachwachsen, vielleicht kommt ein zweites oder gar ein drittes und dann passt das nicht. Dann bist du auch am Ende mit deinem Latein als Moderatorin.
Dann ist man am Ende des Lateins. Ist so.
Na, also aber da es ist auch dieses Ende würde mich noch interessieren, Angelika, weil dann ist ja nicht einfach nur das Ende, sondern die Frage ist ja auch, wie geht man auseinander? Was passiert mit den Beziehungen? Was passiert mit den Bindungen? Hast du dich mit sowas auch schon mal beschäftigt?
Ja, also, man ist natürlich nicht generell am Ende. Das ist das, was ich eingangs nochmal sagte. Diesen Perspektivwechsel anzuregen, immer wieder. Einen Boden dafür zu schaffen, dass die jeweiligen Streit-, Konfliktparteien sich in die Lage des anderen hineinversetzen. Das ist methodisch auch häufig gut machbar und das führt dann trotzdem nicht zu einer Veränderung. Nach dem Motto, wir verstehen euch ja, aber. Oder wir können eure Perspektive nachvollziehbar ziehen, aber. Da ist dann eigentlich das Ende des Lateins, der Moderation oder der Mediation und dann ist die Frage im Raum, wie kann man denn jetzt eine gute Lösung für alle finden oder zumindest eine gangbare Lösung für alle finden. Dann hat man häufig solche Geschichten wie die Partei wollen, aber nicht ausziehen. So, und dann kommt aber tatsächlich immer mal wieder was, dass sich das von selber löst. Das meinte ich mit dem Vertrauen in die Lösungsfähigkeit und Klärungsfähigkeit der Gruppe. Dass Menschen dann sehen, ach Mensch, eigentlich ist mir meine Wohnung hier eh zu laut, ich würde ja gerne weiter raus aus der Stadt mit dem Älterwerden. Oder andere sagen, eigentlich ist es für uns mit den Kindern hier sowieso viel zu. Das ist das Interessante. Also sowas passiert eben auch.
Dass ich im Prozess der Auseinandersetzung auch neue Türen öffne, neue Fenster öffnen.
Und neue Bedürfnisse sichtbar werden. Das ist ganz entscheidend, weil die Türen öffnen sich ja nicht per se, sondern durch die Auseinandersetzung mit der anderen Perspektive werden eigene Bedürfnisse nochmal sichtbarer für die meisten Betreffenden. Und an der Stelle ein Appell an die Lösungsfähigkeit der Gruppe, immer wieder. Da ist Moderation gut beraten oder Mediation oder Supervision eine gewisse Bescheidenheit an den Tag zu legen und zu sagen, so, du bist nicht für die Lösung verantwortlich, die Gruppe ist für die Lösung verantwortlich.
Ich stelle mir auch gerade vor, Angelika, wenn du dann nach so einer nach so einem Abend nach Hause gehst, da musst du auch erstmal alles sacken lassen und so. Und manchmal kommt man ja nicht drauf, was noch da alles hinter ist. Es geht um Geld, Gerechtigkeit, Rang, was ist alles dahinter? Hast du auch so eine Austauschgruppe von Leuten, die so eine Arbeit machen wie du, wo man sich gegenseitig so auf die Sprünge hilft?
Also ich habe keine direkte Wohnprojekte-Gruppe, Supervision, ich tausche mich aber mit Menschen aus Wohnprojekten aus und ich habe eine eigene Supervision. Also wenn ich irgendwie schwierige Fälle habe, ob das jetzt im Beratungskontext, in dem ich sonst unterwegs bin oder über Wohnprojekte, wenn ich wirklich schwierige Fälle habe, gönne ich mir auch mal eine Supervision.
Ja. Nochmal zu den Mustern und Rollen in Wohnprojekten. Viele sagen ja, im Wohnprojekt, da begegnen uns doch alte familiäre Muster wieder. Wie siehst du das?
Ja, genau so.
Ist so?
Ist so. Ist so. Das meinte ich eingangs mit, wenn es zu Konflikten kommt, dann stellen wir häufig fest, also auch gerade mit dem Perspektivwechsel auf die anderen, dass die Konflikte, die da aufkommen, wie schönes Beispiel, du redest wie meine Mutter. Mhm. So, die erste Frage ist dann, aha, was ist denn dann damals passiert mit der Mutter? Oder du redest wie meine Lehrerin. War das eine dominante Person? Wie habe ich mich eigentlich gefühlt damals mit 6, 12, 14, 16 Jahren? So, und häufig kommt so etwas wie, ich fühlte mich abgekanzelt, das hat mich wütend gemacht, ich fühlte mich nicht ernst genommen. Nur das Gefühl, nicht die Situation und auch nicht das Muster. Dieses Gefühl, was dadurch entsteht, aktualisiert sich und ist in genau derselben Heftigkeit wieder da. Also wenn Menschen sich in die Lage versetzt fühlen, ich werde da behandelt wie ein kleines Kind, werde bevormundet, werde nicht ernst genommen, was auch immer.
Oder belehrt. Oder
ins, belehrt, genau.
Ins Ironische gezogen. Mhm.
Wunderbar, danke. Ins Ironische gezogen. Spätestens an der Stelle kommen genau diese Gefühle hoch, die damals Sechsjährige oder der damals Zwölfjährige auch schon hatte. Und da können sich Menschen gar nicht gegen wehren. Das ist das, was heute unter dem Triggerbegriff fällt, dass Menschen sich angetriggert fühlen von solchen Situationen. Und denn gerne senkrecht durch die Decke gehen.
Es ist dann auch eine ganz schön hohe Erwartung der Leute in Wohnprojekten aneinander, auf engem Raum, viel Interaktion, viel voneinander Abhängigkeit in Arbeitsbedarfe und der Garten schreit, die Selbstverwaltung schreit. Das heißt, es gibt viele Berührungspunkte und damit ist die Wahrscheinlichkeit auch ein bisschen höher, dass es Reibereien gibt, oder?
Ja, also das kann man einfach mit einem Ja beantworten, auf jeden Fall. Mhm. Und es hat mit der Erwartung zu tun, dass es eben nicht wie ein normales Mietshaus oder wie eine Eigentümergemeinschaft gesehen wird, sondern Wohnprojekte treten ja auch mit einem Anspruch an, nämlich Wohnen für alle, alternative Wohnräume, am liebsten Genossenschaftsmodell, um Kündigung, Gentrifizierung, Spekulation etc. zu vermeiden. Das heißt, die treten schon mit einem relativ hohen Anspruch an. Und wenn der sozusagen auf der individuellen Ebene noch nicht mal umsetzbar ist, Konflikte, dann empfinden manche Menschen das als Scheitern. Und zwar Scheitern ist auch etwas, was man lernen muss, wie man damit umgehen kann. Das können nicht alle. Also ist alles Übung.
Diese Wohnprojekt-Szene verlangt ja auch hochgeschraubte Erwartungen bei einer Konzeptausschreibung etwa. Da muss man ja vom Allerfeinsten die Ansprüche formulieren und drechseln und was man noch alles will und auch Obdachlose noch unterbringen und Flüchtlinge und wir wollen gewaltfrei und gendern und alles. Ne? Also die Latte liegt hoch.
Sehr, ja,
gut gesehen. Und damit ist viel Druck im Kessel, auch dass man an den eigenen Ansprüchen dann auch scheitert oder auf den Boden der Tatsachen zurückkommt. Ne?
Also das ist dann schon
eine besondere Bedingung, die wir in Wohnprojekten vorfinden, weil wir sprachen ja vorhin auch so drüber. Es ist dann doch nicht so ganz wie in anderen Wohnhäusern, sondern die Ansprüche sind besonders hoch und die Berührungspunkte sind besonders vielzählig. Das kann man, glaube ich, sagen.
Ne? Ja, also die Nähe ist größer, das ist das Entscheidende. Mhm. Die Ansprüche sind hoch. Also du hast es gut zusammengefasst, würde ich genauso unterschreiben. Mhm. Die Ansprüche sind hoch und die Nähe ist größer.
Naja, und wenn dann einer sagt, den Dreck in der Waschküche, hier sieht keiner, dann klingelt es bei einigen und sagen es. Irgendwie hat meine Mutter das auch immer gesagt. Und dabei geht es dann doch um Staubflocken oder auch um mehr. Ja, um mehr. Ja. Lass uns nochmal von Zweierkonflikten auf die Gruppe gucken. Es gibt ja immer eine Gruppe, eine Gemeinschaft, die hört zu, die schaut zu und nickt oder schüttelt den Kopf, aber schweigt auch manchmal. Welche Rolle spielt die Gruppe?
Unterschiedlich. Also es gibt Gruppen, habe ich zumindest schon erlebt. Ich sag mal Beispiel Zweierkonflikt, Lärm in der Wohnung. Ja? Mhm. Zwei Mietparteien streiten sich über Lärm in der Wohnung. Beispiel Kinder, die zu laut sind oder. Du hast das Beispiel vorhin genannt. So, wenn solche Konflikte hoch eskalieren, passiert es häufig, dass sich die Betreffenden an die Gruppe, das Wohnprojekt, das Plenum melden, im Sinne von, löst das für uns. Der oder die andere Partei muss raus, das ist nicht mehr tragbar. So, da kann ich nur wärmstens empfehlen, liebe Gruppe, lehnt euch zurück, ihr seid nicht für die Lösung zuständig, unbedingt. Solche Konflikte innerhalb einer Gruppe lösen zu wollen, ist schier unmöglich, weil es entweder sowas wie Parteilichkeit gibt zur einen oder anderen Seite, sei das über sowieso bestehende Kontakte oder weil die Argumente scheinbar einleuchtender sind. Ich würde jedem Wohnprojekt, jeder Gruppe empfehlen, sich aus Zweierkonflikten rauszuhalten und sich eine Mediation zu besorgen. Unbedingt. Weil der Lösungsdruck ist dann groß. Ja, die oder die wollen wir halten oder das muss doch klärbar sein. Und das ist es manchmal nicht. Das ist das, was ich meinte, was auch in Nachbarschaftskonflikten passiert. Ne, wenn es um sowas wie Lärm oder worüber sich die Amtsgerichte beschäftigen, darüber wachsende Zweig aus dem Nachbargarten. Ne? Also das kennt man ja.
Ich kann jetzt im Moment nicht so ein bisschen dagegen argumentieren, aber ich habe Lust. Denn ist es doch so, dass zwei sich in die Wolle kriegen und dahinter steckt durchaus etwas, was in der Gruppe Stil ist oder Gewohnheit oder ein Ritual oder Ränge. Und die legen dann die Hände in den Schoß und sagen, man will ja nichts mehr zu tun. Aber eigentlich spielt die Gruppe eine ganz schöne Rolle, dass diese Ansprüche überhaupt entstanden sind und dass Leute sich so unter Stress fühlen, weil sie fühlen sich ja auch beobachtet. Aber ich nehme das hin. Ich mache ein Beispiel.
Warte, mach ein Beispiel. Ja, also ich würde mal dahin gehen, zu gucken, um was für einen Konflikt geht es genau. Also,
Ich sag einen. Sag einen. Aufzüge, Aufzugswartung, teuer, richtig teuer, Riesenthema. Die Erdgeschossbewohner in einem ausgedachten Wohnprojekt, die wollen sich an den Wartungskosten nicht beteiligen. Ganz klar, sie wohnen ja unten, die brauchen den Aufzug überhaupt nicht. Was fällt dir dazu ein?
Eine klare rechtliche Antwort. Aufzüge sind Gemeinschaftsflächen und damit sind alle dran. Punkt. Würde ich abkürzen.
Ja, dann haben ja Wohnprojekte Spielräume, die müssen ja nicht alles verrechtlichen.
Naja, gut, also du kannst ja gerne, so, wir haben das ja immer wieder. Wir haben zum Beispiel eine Kita bei uns im Haus, so, und die Kita nutzt die Aufzüge logischerweise mehr als die BewohnerInnen. Interessanterweise gab und gibt es das alles schon, oder ich kenne das aus anderen Wohnprojekten, im Fall einer aufgetretenen körperlichen Einschränkung, Behinderung, wo die betreffende Person dringend auf einen Aufzug angewiesen war und ein Teil der Gruppe, dann sagte ich ja, dann soll die doch ins Erdgeschoss ziehen, wir bauen keinen Aufzug, ist zu teuer. Auch diese Konflikte, da liegt nicht unbedingt ein gesamter Gruppenkonflikt hinter, sondern das können manchmal Einzelinteressen, wie das Beispiel, was ich gerade mit den Mietparteien gegeben habe. Aufzug ist eigentlich ein gutes Beispiel für einen darunterliegenden Gruppenkonflikt, tatsächlich, da hast du wahr. Das würde ich mir auch angucken unter dem Aspekt, zunächst, also da würde ich ganz stumpf rechtlich argumentieren, ne, Gemeinschaftseigentum und damit sind alle zuständig, führt meistens auch zur einfachsten Lösung. Aber wenn sich das darüber nicht klären lässt und Einzelne sagen, wir bezahlen diese Anteile einfach nicht, das kommt vor, dann kann man immer noch mal argumentieren mit dem Perspektivwechsel, beziehungsweise arbeiten mit dem Perspektivwechsel, dass man solche Methoden wie Time to Think, man setzt, setzt die Gruppe in jeweils Zweiergruppen, möglichst gegenpolige Zweiergruppen, die sollen sich einfach mal austauschen nach den tatsächlichen Hindernissen für diese Kosten, nach den tatsächlichen Möglichkeiten, die ein Aufzug bringen würde. Und häufig gibt es Lösungen.
Ja. Ist gut, dass du jetzt auch so was Methodisches einbaust. Dann kann ich mir auch besser vorstellen, wie du arbeitest. Vielleicht liegt es daran, dass ich diesen Podcast mache und in vielen Wohnprojekten ein- und ausgehe. Ich habe so viele Beispiele von Problemen. Ich sage mal ein anderes, das geht es nicht um Aufzug. Aber da ist ein Wohnprojekt, die sind eigentlich öko drauf, ökologisch.
Ja.
Trotzdem brauchen die Autos und die haben also Stellplätze. Und die Leute ohne Auto, aus Überzeugung, sagen nichts, ich beteilige mich nicht an Stellplätzen. Daraufhin sagen die Leute dann mit den Autos und wir nicht am Fahrradkeller.
Herrlich. Wunderbar. Ja, herrlich. Sehr schön. Pattsituation sozusagen. Ja. Ne? Ach Gott, ja, das ist auch schön. das ist nicht untypisch. Ne? Und da liegt meistens was anderes hinter. Und da würde ich tatsächlich mit der Gruppe auf die Suche gehen. Auch methodisch. Nämlich, wie läuft es denn sonst? Ich arbeite gerne, ich kürze das jetzt mal ab, das überhaupt erklären zu können, mit einer sogenannten Starfish-Retrospektive. Mit Blick nach hinten und nach vorne. Starfish ist übersetzt der Seestern, das heißt, er hat 5 Arme, der Seestern, und ich stelle 5 Fragen. Was läuft bei euch gut? Soll auf keinen Fall verändert werden? Wovon könnte ein bisschen mehr passieren? Wovon etwas weniger? Stopp, was gar nicht mehr? Und Start, womit sofort beginnen? Ich habe das nicht erfunden, diese Methode, die ist geklaut bei den IT-Lern witzigerweise. Das Vorurteil ist ja, IT-Ler sprechen nicht miteinander, aber sind ganz groß da drin, schnelle Methoden, gute, wirksame Methoden zur Kommunikation zu erfinden, was ich teilen kann tatsächlich, was die Wirksamkeit der Methoden angeht. Mit der Methode arbeite ich sehr gerne und oft in Wohnprojekten. Nämlich nicht nur den Blick darauf zu lenken, was läuft alles schief, was kriegen wir alles nicht hin, sondern erstmal damit anzufangen, auch ein rhetorisches Instrument zu sagen, was läuft denn gut bei euch, was kriegt ihr hin und wie habt ihr das geschafft? Und wenn ihr mal in Ausnahmesituationen wart, wie habt ihr diese Ausnahmesituationen bewältigt? Was war da möglich, was jetzt nicht möglich ist? Was war da möglicherweise anders? Gab es da andere Gruppenkonstellationen, dass nicht einer der eine sichtbare Machtposition ausgeübt hat oder ähnliches. Wie ist die Entscheidungsfindung gelaufen, etc. Mhm. Und allein dieses methodische Arbeiten ist häufig vielversprechend, ja, damit man sich gar nicht darauf einlässt, wie der oder die hat das gesagt, die einen meinen Fahrradkeller, dann wir auch nicht, die anderen meinen dann Autobeteiligung, wir dann auch nicht. Also dass dann gegenseitig leichte Erpressungsversuche hervorgekramt werden, um weg von dieser unmittelbaren Ebene zu kommen.
Ja, ist gut, dass du das sagst, weil es könnte ja auch ein Weg sein zu sagen, also ich gucke jetzt erstmal in unser Konzept, was haben wir uns hier vorgenommen und danach müssen wir das so und so und so regeln.
Sofort, ne?
So geht
weil da
es
sind
nicht.
Wir auf der Ebene der Rechtfertigung, warum die einen das tun und die anderen, führt zu nichts. Erfahrungsgemäß in Konflikten führt Ping-Pong-Spielen zu gar nichts, sondern man muss eigentlich an diese Ursachen ran und auch wirklich gucken, das meinte ich eben ernst, nicht immer nur mit dem erhobenen Zeigefinger zu arbeiten, was, das meinte ich vorhin auch mit der Bescheidenheit in der Moderation und in der Supervision des Moderators oder der Moderatorin, zu sagen, Leute, was gelingt euch denn? Und darin allein schon eine Befähigung für die Gruppe zu sehen, guck mal, euch gelingt doch was. Mhm. Das könnt ihr doch. Und das funktioniert erstaunlicherweise immer wieder.
Schön. Also mich freut das erstmal, wie du das beschreibst und die Tür öffnest. Auf der anderen Seite erwartet das natürlich auch bei den betroffenen Personen, die diese Konflikte haben, auch wenn einige sagen, ich doch nicht, das sind den anderen egal, eine Bereitschaft, sich darauf einzulassen, sich die Zeit dafür zu nehmen und eventuell auch an Dinge, über Dinge zu sprechen und an Dinge erinnert zu werden, die man eigentlich gar nicht in der Gruppe zeigen will. Das würde einen zu verletzbar machen oder wie auch immer so, ne? Wie gewinnst du die Leute?
Indem ich von vornherein klar mache, diese Gruppe ist ein geschützter Rahmen. Niemand muss über seine Gefühle oder seine Befindlichkeiten sprechen, sondern alles darf, nichts muss. Das ist das Zentrale. Und dass es alles unter dem Motto der Verschwiegenheit läuft, das heißt, nichts nach außen dringt. Mhm. Na, das ist das Entscheidende. Und tatsächlich, dass auch gemeinsam eine Verschwiegenheitserklärung abgegeben wird, untereinander, wenn mal Leute nicht teilnehmen, dass es dann kein Geschluder gibt. Die oder jene hat aber auf der Moderationsveranstaltung Folgendes gesagt. Also, dass die wirklich einen Schutzraum haben für sich.
Von den Treffen gibt es jedenfalls kein Protokoll.
Okay. Ja, es gibt ein Protokoll. Ich sage das immer, Offenheit im Sachlichen, Verschwiegenheit im Persönlichen.
Okay.
Das ist mein Eingangssatz eigentlich immer. Offenheit im Sachlichen, also es gibt dann Protokolle, wenn Entscheidungen über irgendetwas getroffen werden. Aber es gibt keine Protokolle im Sinne von Gesprächsprotokollen, die oder der hat das oder das gesagt. Mhm. Auf keinen Fall.
Gut, dass du diesen Aspekt auch nochmal herausstellst, dass Vertraulichkeit eine große Rolle spielt und Sachentscheidungen dokumentiert werden können, aber das persönlich herausfällt. Soweit vielleicht erstmal im zweiten Schritt. Wir sind hier bei Wohnprojekte im Gespräch. Ich spreche mit Angelika Topp zum Thema Freud und Leid zwischen Alt und Jung, Konflikte im Wohnprojekt. Und ich bin Tom Voss. Angelika, nochmal ganz praktisch. Rufen dich Leute an und sagen, hey, wir brauchen Hilfe. Wie läuft sowas konkret, wenn Wohnprojekte Hilfe brauchen?
Also, es gibt ein sowohl als auch da drin. Leute rufen mich direkt an, ja, weil sie per Mundpropaganda von mir gehört haben und offenbar Gutes gehört haben, sonst würden sie nicht anrufen. Ansonsten habe ich darüber ist das tatsächlich entstanden, und zwar über unsere Hausverwaltung, die verwalten mehrere Projekte in Hamburg, P99.
Mhm. Gibt es einen eigenen Podcast zu.
Genau,
könnt
sehr schön.
Hören, liebe
das,
Hörer, ja.
Das ist gut zu hören, dass Manuel und Konsorten auch zu Wort kommen.
Ja, ja.
Wunderbar. So, und tatsächlich ist das entstanden, ich glaube, dieser Kontakt über Manuel Osorio, der mich dann öfter mal angefragt hat, weil er gehört hat, über wen auch immer, keine Ahnung, die macht Moderation. Das ist ja viel Mundpropaganda einfach. So, und deswegen, wenn Projekte Konfliktsituationen haben, dann wenden die sich entweder an P99 oder direkt an mich. Also ich habe keine eigene Seite, auf der das steht. So.
Gut, also per Mundpropaganda und per Kommunikation, das spricht sich rum. Und dann nimmst du eine Anfrage auf und gehst du dann gleich auf die Leute zu? Oder wird erstmal so ein Vorcheck gemacht oder wie geht das?
Meistens ist es ja so, dass es ein erstes Telefonat gibt, wo ich die Menschen bitte, mir doch mal zu schildern, was eigentlich ihr Anliegen ist und wobei ich ihnen behilflich sein kann. Und wenn das ein vielschichtiger Konflikt ist, kann es sein, dass es ein Vorgespräch gibt. Ne? Also wenn das wirklich eine größere Sache zu sein scheint, wenn es um eine Moderation, eine Begleitung von Entscheidungsfindungen oder Prozessen geht, führe ich meistens gar keine Vorgespräche, sondern gehe direkt da rein. Wenn es ein größerer Konflikt ist, führe ich Vorgespräche mit den Konfliktparteien.
Mhm, also
unter vier Augen.
Ah ja, also Einzelgespräche dann. Mhm. Nicht alle immer in der Gruppe, auf sondern keinen auch mal Fall. Getrennt.
Genau, auch mal getrennt. Auf keinen Fall alle in der Gruppe. Manchmal führt das sogar dazu, ich muss gerade an ein Projekt denken, da ging es um einen Nachbarschaftsstreit, dass die Gruppe beschlossen hat, diesen Streit tatsächlich nur unter den beiden Konfliktparteien moderieren zu lassen und eine vom Vorstand vertreten war. Ne? Was ich total sinnvoll fand, weil das waren Punkte, dass, da hatte die Gruppe eigentlich auch keine, wäre keine Hilfe gewesen, sage ich jetzt mal so. Ne?
Das bringt mich gleich zu der Frage, Stichwort Geld. Und in diesem Fall, von dem du erzählt hast, haben dann alle die Moderation bezahlt? Weil das ist ja auch wieder so ein Punkt. Oder sagen dann einige, ach, die beiden Streithanseln sollen die doch selber bezahlen. Was haben wir damit zu tun?
Nee, die haben alle bezahlt. Also haben tatsächlich, bezahlt. Das hat tatsächlich das Projekt bezahlt, ja.
Gut, hohe Einsicht. Aber mein Beispiel, was ich eigentlich bringen wollte, ist, dann sagen zwei, nee, also das ist ein Gruppenthema und das hängt sich hier an uns auf und die Gruppe sagt nichts, ihr streitet immer wieder genau über denselben Punkt. Müsst ihr selber zahlen, die Unterstützung dabei.
Kann passieren. Ne? Mhm. Dann können die sich entscheiden, ob sie das machen wollen oder nicht.
Okay, aber das ist ja auch, deine Rolle ist ja eine andere. Klärst du eben das am Anfang? Deine Leistung kostet ja Geld.
Ja.
Und diese Rechnung muss ja jemand bezahlen. Und wenn unklar ist, wer, dann kriegst du vielleicht kein Geld.
Nee, also das ist mir noch nie passiert. Ich kläre das am Anfang. Und in allen Fällen, überlege ich jetzt gerade, wirklich in allen, es gab nie ein Problem, hat das die Genossenschaft übernommen.
Okay.
Tatsächlich. So, und wenn so ein Konflikt mal entsteht, da würde ich dann auch denken, Leute, das könnt ihr machen, ihr könnt es auch lassen. Also, ne, wenn die Genossenschaft sagt, das ist ein Privatkonflikt, den möchten wir nicht unterstützen, dann muss man das respektieren, finde ich. Und dann kann sich diese private Gruppe entscheiden, ob sie eine Moderation wünscht oder nicht, wie in jedem anderen Fall auch.
Also. Und noch eine Frage in dem Zusammenhang, Angelika, wir sprachen vorhin drüber, woran merkt man, jetzt bräuchten wir eigentlich eine Moderation oder jetzt noch nicht. Aber die Kombination in der Frage ist auch, jetzt brauchen wir eigentlich keine mehr. Genau. Also diese Punkte alle, wie hilfst du da den Leuten?
Moderation, Supervision möglicherweise, Mediation ist dann fällig, wenn Einzelne sich zurückziehen, wenn Konflikte intern nicht mehr lösbar sind oder nicht mehr gesprochen wird, Einzelne ausgegrenzt werden oder sich zurückziehen. Das würde ich Projekten empfehlen, dann Moderation einzufragen. Genau, mein Leitsatz ist, beende rechtzeitig. Das heißt, ich sage allen Projekten eingangs, wir machen eine Moderation von 1 bis 3 Veranstaltungen. So, in wenigen Ausnahmefällen, das ist fast immer gelungen, dann tatsächlich den Prozess in Gang zu setzen und mich überflüssig zu machen. In wenigen, wirklich in einem Ausnahmefall, glaube ich nur, mache ich eine begleitende Prozessmoderation. So, die sehe ich alle halbe Jahr jetzt für seit 3 Jahren.
Mhm.
Also da geht es dann einfach nur um die Klärung, wie gehen wir das an. Das hat das Projekt so gewünscht.
Mhm. Also es setzt auch da bewusst auf die Selbstkraft, die eigene Kraft der
Unbedingt
Gruppe und die sich Gruppe. Entfaltende Kraft im Prozess. Und bei Bedarf kann man dich ja dann auch wieder erneut anfragen, aber das ist nicht so wie bei so einer Psychotherapie. Sowas macht man über 2 Jahre.
Auf keinen Fall, nein, auf keinen Fall.
Eher punktuell
und
dann 2-3 Mal. Ist gut. Also ich wollte da jetzt auch gar nicht indiskrete Fragen stellen, sondern nur mir das mal vorzustellen,
dass
das
für einen
Rhythmus hat.
Wunderbar, also das ist auch eine wichtige Unterscheidung von Moderation und Mediation und Supervision, das sind keine Prozesse, die über Jahrzehnte angelegt sind. Ne? Also Therapien je nach Schule sind ja schon 1 bis 2 bis 3 Jahre dabei. Ne? Das macht man in der Supervision von Teams auch, aber von Projekten auf keinen Fall. Ne? Also das ist eine kurzfristige Krisenintervention, so könnte man das übersetzen.
Ich wollte an dieser Stelle auch nochmal an die Hörerinnen und Hörer den Tipp loswerden, es gibt solche Mediatoren bundesweit und es gibt eine ziemlich hilfreiche Seite von der Stiftung Trias, da kann man je nach Bundesland gucken, wo gibt es welche Mediatoren für solche Probleme und sich schlau machen darüber. Das finde ich eigentlich ganz praktisch. Ich füge den Link zu dieser Übersicht und zu dieser Suchhilfe ein in die Shownotes zu diesem Podcast. Ich springe nochmal zu einem anderen Thema, Angelika. Stichwort Kinder, Jugendliche, die kriegen ja viel mit von Konflikten, auch wenn die Erwachsenen sagen, geh du mal raus, wir müssen mal streiten und so. Ne? Manchmal sind die Kinder sogar Auslöser. Wie gehst du als Coacherin damit um? Beteiligst du auch Kinder und Jugendliche?
Es kommt drauf an, weil ich bin ja auch familientherapeutisch unterwegs und sage da, wie auch in Projekten, wer sind eigentlich die Erwachsenen? Ja, das heißt, erstmal zurück zur Lösungskompetenz der Gruppe. Da würde ich erstmal die Erwachsenen darum bitten, die Konflikte, auch wenn die Kinder Auslöser sind, die Erwachsenen den Konflikt sich austragen zu lassen, mhm. weil Kinder häufig überfordert sind mit solchen Geschichten. So, ab einem bestimmten Alter, wenn es um 16-, 17-, 18-Jährige und meinetwegen die Dauerparty am Wochenende oder irgendwelche Lärmbelästigung, dann kann man die schon dazu holen, auf jeden Fall, im Sinne von Vereinbarung. Treffen.
Und noch ein anderer Punkt, der betrifft den Aspekt Sprache. Mhm. Man kann ja belehrend, provozierend, ironisch sprechen. Manche sind rhetorisch auch sehr geschickt und andere sind ein bisschen hilflos manchmal. Deswegen ist die Arbeit, die du machst, ja auch eine, die sehr stark an Sprache hängt. Gibt es bei dir auch Beratungsleistungen oder Unterstützungsleistungen, die nicht von Sprache abhängen?
Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall. Wieder ein praktisches Beispiel. Ich übersetze das mal. Ich visualisiere sehr viel. Mhm. Das heißt, Gesprochenes, eine Methode wäre, ich bin ja Psychologin, kommt aus der Kommunikationswissenschaft, das sogenannte innere Team, dass ich tatsächlich Figuren aufmale mit den jeweiligen Rollen, die in einer Person sind. Und ich visualisiere Gefühle, visualisiere tatsächlich, also ich male dann so Figuren, ja, mit Sprechblasen und großen Bäuchen und da sind dann die Gefühle drin. Das hilft häufig, Dinge sehr viel deutlicher zu machen, als jedes Wort das kann. Mhm. Ja. Also tatsächlich, ich arbeite viel mit Visualisierung.
Aber ich wollte noch mal nachfragen an der Stelle. Wenn sich einer schwer tut, sich zu artikulieren und seine Gefühle zu artikulieren, hat er es auch nicht so ganz einfach in einem Wohnprojekt, oder?
Ja, das kann man so sagen, auf jeden Fall. Mhm. Aber, ne, nochmal, Menschen wieder an den Punkt der Akzeptanz der Unterschiede. Es sind nicht alle Menschen gleich, nicht alle Menschen haben es leicht, Gefühle zu verbalisieren. So, und Sinn einer Moderation oder einer Mediation darf es auf keinen Fall sein, jetzt Gefühle rauslocken zu wollen. Ja? Mhm. Sondern wenn eine Frage, was ist denn das für ein Gefühl, zu nichts führt, dann lässt man das ruhen. Mhm.
Du hast es jetzt in Richtung Gefühl bewegt. Ich sage mal ein anderes Beispiel. Mhm. Es gibt einen Stress in einem Wohnprojekt, weil eine Frau gesteht, dass sie das mit dem Protokoll führen nicht kann. Und das liegt nicht am Tippen am Computer, sondern irgendwie das Zusammenfassen und auf den Punkt bringen, was wurde gerade besprochen. So. Und die anderen sagen, das kann nicht sein, da muss man nur zuhören, orientiere dich an der Tagesordnung und so. Und es schaukelt sich so hoch, dass die Arbeitsverteilung dann in Frage steht. Was würdest du da raten?
Ja, ich würde fragen, wer kann es denn gut und wem fällt es leicht? Um den Druck von dieser betreffenden Person zu nehmen. So,
also, ist ja auch so ein Blaming oder
das ist auf jeden Fall Blaming und es ist auf jeden Fall, an der Stelle würde ich immer wieder fragen, ne, Ressource der Gruppe, wem fällt das leicht, wer kann es gut, kann die betreffende Frau vielleicht eine andere Aufgabe übernehmen. Also immer wieder, selbstverständlich.
Das heißt, es ist auch nochmal wichtig, wegen der Aufgabenverteilung, was du anfangs erwähnt hast, Austausche, Wechsel von Aufgaben auch in Erwägung zu ziehen, je nachdem, wer was gut kann.
Genau, unbedingt. Also ressourcenorientiert, ne, warum soll ich Menschen in einer Gruppe etwas aufzwingen, wo sie Widerstände gegen haben? Mhm. Das wird nichts werden. Das ist schon wieder das Thema Akzeptanz der Unterschiede. Ne? Mhm. Also es geht immer, läuft auf eins hinaus. Menschen sind unterschiedlich. Liebe Menschen, lernt das zu akzeptieren.
Ja gut, also man bucht dich als Konflikthelferin und dann wird das Ganze besprochen, mühsam genug. Irgendwann ist das Problem gelöst und damit ist die Sache dann doch auch erledigt, oder? Diese Vorstellung, ist die naiv?
Nein, überhaupt nicht. Nein, also das ist dann erledigt, das gibt es. Also, ja.
Ja, weil Unterschiede aushalten, so heißt ja auch, eigentlich kann man nichts dran machen, man muss damit leben, dass es das Problem gibt.
Ja, heißt es auch.
Ne? Heißt es auch.
Das ist die Herausforderung tatsächlich.
Mhm. Ne? Und dann gibt es ja noch den Punkt, über den wir vorhin sprachen. Die Unterschiede kann man nicht mehr aushalten. Und es knackt, irgendwas bricht. Was passiert dann, wenn sich ein Wohnprojekt zerlegt?
Ich habe es Gott sei Dank noch nie erlebt. Ja. Wirklich noch nie. Gibt es sicherlich. Also wenn ein Wohnprojekt, das Beispiel hatte ich vorhin genannt, für diese Kleinwohnungsgeschichte, für die beiden, wenn das so hoch eskaliert ist, dass in der jeweils anderen Seite nur noch ein Gegner oder ein Feind gesehen wird und es eigentlich um Vernichtung geht, dann ist auch jede Moderation zu spät. Dann muss man wirklich sagen, in Ordnung, so einen Auftrag würde ich auch nicht annehmen tatsächlich, weil da kann man sich nur selber mit ruinieren. Wenn Konflikte so hoch eskaliert sind, wenn das zwischen einzelnen Parteien ist, dann man kann auch an Mediatoren, an andere weiterverweisen, die das rein berufsmäßig machen, nur Mediation. Manchmal muss man dann sagen, ja, vielleicht ist es dann so weit, dass einzelne Leute ausziehen. Kommt vor.
Mhm. Ne? Darauf wollte ich hinaus.
Kommt vor.
Das ist vielleicht worst case, aber dennoch gehen auch Beziehungen und Ehen auseinander. Und es gibt Menschen, die helfen, diesen Prozess des Sich-Trennens auch so zu gestalten, dass nicht noch mehr Schäden beieinander passieren und auch bei Mitbeteiligten, gemeinsamen Freunden beispielsweise, die noch verbleiben in dem Wohnprojekt oder so. Ne? Ja. Auch das könnte ja Teil einer Mediation sein, auch zu helfen, obwohl man sich trennt und bestimmte Sachen nicht lösen kann, Vereinbarungen zu treffen oder, ich weiß nicht genau, Rituale oder Gewohnheiten.
Absolut, absolut. Also wie können wir trotz einer Trennung Freunde bleiben, ja, wenn es um unterschiedliche Parteien gibt oder geht und einzelne Menschen sehr stark eingebunden sind. Ich muss auch wieder denken an den familientherapeutischen Aspekt. Das ist auch sehr ähnlich wie in Wohnprojekten. Ich sage immer, Paare können sich trennen, Eltern bleiben Eltern, Punkt. Mhm. Na, und letztendlich ist es in Wohnprojekten ähnlich. Menschen können ausziehen, Projekte verlassen und trotzdem können sie mit Einzelnen in dem Projekt befreundet bleiben. Das muss überhaupt kein Hindernis sein. Ist auch eine Realität.
Ja, ich springe nochmal zurück auf den positiven Fall, weil du beharrst ja auch auf diesen Punkt, wie wichtig das ist, Unterschiede auszuhalten und zu akzeptieren, wahrzunehmen. Mhm. Und wir sprachen über deine Methoden und so. Gibt es eigentlich auch Übungen für, ja, wie soll ich sagen, Toleranz oder für die Akzeptanz von Unterschiedlichkeit? Also machst du so Workshops oder so, oder ist das zu naiv gedacht?
Nee, also das gibt es in dem Sinne nicht. Mag sein, dass sich irgendein Psychologe Übungen dazu ausgedacht hat, ich kenne keine. So, letztendlich, man kann sich nur darin üben, nämlich im, was hilft mir selber dabei, sich jeweils diese Frage zu stellen, Unterschiede in Konfliktsituationen auszuhalten. So, und wie eine Frage, wann ist es mir mal gelungen? Und was war dafür nötig, so einen Unterschied gut aushalten zu können? Ich konnte mich zurücklehnen, ich war nicht ganz so arg betroffen oder. Ne? Also wie ist es mir jeweils einzeln gelungen, diese Unterschiede auszuhalten, auch wenn ich mich geärgert habe? Ne? Ich habe die Situation verlassen, habe etwas ganz anderes gemacht oder. Also letztendlich geht es über Selbstreflexion. Ne? Und das ist das, was ich den meisten Menschen dann auch mitgebe. Da wir ja alle hin und wieder Schwierigkeiten haben, Unterschiede auszuhalten, das ist ja völlig normal.
Wenn also in Projekten auch wirtschaftliche Abhängigkeiten bestehen, weil die Leute gut und günstig da wohnen, die Wohnung brauchen oder die haben Eigentum in dem Haus, dann passiert das natürlich auch schnell, dass man sich vielleicht ein bisschen zu dolle verbiegt, um Unterschiede auszuhalten und den konstruktiven, eigentlich naheliegenden Weg, sich zu trennen, nicht wählt. Also vielleicht brauchen auch manche einen Schubs, oder?
Das kommt vor, aber da würde ich sagen, das geht mich als Moderatorin nichts an. Okay. Na, also ich würde mich, selbst wenn ich so einen Verdacht habe, niemals ungefragt also einmischen vor dem Hintergrund, wo kein Anliegen, kein Auftrag. Na, also wenn nicht jemand sagt, bitte versuch das nochmal rauszuarbeiten, ich würde das niemals von mir aus tun.
Angelika, vielen Dank erstmal. Das sind viele Aspekte, die du jetzt angesprochen hast und wenn ich die Quintessenz nochmal zusammenfassen darf, zum wichtigsten Punkt im Gespräch ist doch geworden, das sind unterschiedliche Menschen, die aufeinanderstoßen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Lebensphasen, Situationen, Lebensthemen.
Absolut.
Und wenn die aufeinanderstoßen und im Wohnprojekt ist so ein kleiner Heizkessel, da stoßen viele aufeinander im Heizungskeller des Wohnprojekts. da geht es auch schon hoch her. Also da gehören Konflikte dazu. Und ich glaube, du hast auch nochmal sehr deutlich gemacht, dass die Ansprüche da eine ganz große Rolle spielen. Also eigentlich ist es auch von dir aus ein Plädoyer. Leute, bleibt auf dem Boden mit den Ansprüchen. Nehmt euch nicht zu viel vor, macht euch nicht verrückt. Dann war, glaube ich, ein wichtiger Punkt auch nochmal, Ressourcen sind unterschiedlich verteilt. Wir sprachen am Schluss nochmal über die Sprache, aber bei Ressourcen denken wir natürlich auch an Geld, an Zeit, an Mobilität, an vielen anderen Sachen. Ne? Und dass die Verteilung dieser Ressourcen eigentlich ein ganz zentrales Konfliktfeld von Wohnprojekten ist. Und das liegt ja auch nahe, also auch gerade wenn man altersgemischte Wohnprojekte vor Augen hat. Es ist aber auf der anderen Seite auch so, du bist kein Zauberer. Du kannst die Konflikte nicht wegmachen, sondern du kannst auch nur bescheiden mit den Leuten drüber reden und Lösungswege aufzeigen, aber durch die Tür durch müssen sie dann selber laufen. Ne? Gut, das sind so die Punkte, die ich jetzt auch wahrgenommen habe und die ich jetzt nochmal so ausdrücke. Findest du dich da so wieder?
Ja, also ich finde, du hast es wunderbar zusammengefasst. Die Ressourcen kann man nicht erzwingen, sondern die kann man zur Verfügung stellen, die kann man besprechen. Und das andere ist sozusagen, der entscheidende Punkt ist die Anerkennung der Unterschiede und das kann man einüben.
Mhm. Vielen Dank, Angelika, für deine Erklärungen, Hinweise und Ratschläge. Ich bin mir sicher, das hilft schon in vielen Fällen gut weiter.
Ich danke dir für die nette Anfrage, Tom, und grüße alle in Projekten, die mit Konflikten zu tun haben. Da sind sie nicht alleine.
Ja, schön. Und ich danke auch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Wohnprojekte im Gespräch. Diesmal mit Angelika Topp zum Thema Freud und Leid zwischen Alt und Jung. Konflikte in Wohnprojekten. Und ich bin Tom Voss.
Wohnprojekte im Gespräch. Jung und alt unter einem Dach. Wünsche, Wirklichkeiten, Widerstände. Weitere Informationen findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Abonniert Wohnprojekte im Gespräch auf Spotify oder Apple Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Kommentiert und bewertet diese Folge gerne. Rückmeldungen und Anregungen sind willkommen. Ihr findet diesen Podcast auch bei der Google-Suche unter Wohnprojekte Podcast. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt:
Wohnprojekte im Gespräch. Gemeinsam, vielfältig, solidarisch. Wohnprojekte im Gespräch.